in einer Senatssitzung, in der wir über die Haushaltssituation gesprochen haben und eigentlich deutlich wurde, dass wir den Rundgang in der Form eigentlich gar nicht stattfinden lassen konnten zu dem Zeitpunkt, weil zum Beispiel gar keine Mittel da waren, überhaupt Werbung zu drucken etc. So kam dann eben die Idee auf, dass ja sowieso diese Zustände, die also diese jahrelang schleichenden Verschlechterungen, die eben an dieser Hochschule zu diesen Zuständen geführt haben, einfach nicht mehr tragbar sind und dass man diese Abwärtsspirale einfach unterbrechen muss mal. Und der Rundgang ist dazu einfach ein guter Moment, weil es ein sehr öffentlicher Moment ist und weil wir natürlich auch als Kunsthochschule eine gute Möglichkeit haben, da einen Protest zu formulieren, weil wir eben die Möglichkeit haben, dieses Bild der weißen, leeren Räume zu schaffen.
Das Bild der weißen, leeren Räume. Tatsächlich war es beeindruckend, was sich da am 14. Februar in den Räumlichkeiten der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig bot. Die Treppen, die zur großen, hellen Eingangshalle führten, waren voller Menschen. Studierende der HGB und Schaulustige, die ins Innere des Gebäudes strömen, sich im Kreis aufstellen um zwei große, lange Tische. Auf den Tischen Flyer des Rundgangs und die Forderungen der Studierenden. Mehr Autonomie, mehr Dialog auf Augenhöhe, mehr Raum, ausreichende Finanzierung. Mehr ist da zunächst nicht. Keine künstlerische Einbettung, nur viel Raum für Dialog. Der diesjährige Rundgang der HGB ist ein Protest gegen die zunehmende Privatisierung der Hochschulen. Die Studierenden stellten keine künstlerischen Utopien zur Schau, sondern standen geschlossen für das Aufbegehren gegen realpolitische Missstände, die als Folge neoliberaler Modernisierungsmaßnahmen zur Verschlechterung der öffentlichen Lehre und Bildung beitragen. Nicht nur, aber gerade an der Kunsthochschule. Was aber nicht bedeutet, dass es keine Aktion gab. In den Räumen der Kunstklassen gab es die Möglichkeit, mit den Studierenden über ihre Arbeiten zu sprechen. Eine Klasse lud zum Twisterspielen ein. Als Sinnbild der Verrenkung nach gewissen Regeln politischen Controllings, wie sie das Sächsische Ministerium für Wissenschaft und Kunst als Maßnahmen für die Zugeständnisse notwendiger Finanzierung der Hochschulen stellt. Andere Klassen regten eigene Problemlösungen an. In der Klasse für Malerei wurde so kurzerhand eine eigene Gelddruckerei eröffnet, um mit selbstgedruckten Scheinen die finanziellen Löcher zu stopfen. Auch fand im Rahmen des Rundgangs eine Vernissage ohne Kunst, organisiert von der Klasse für Performance Art, statt. Schmaus und Trank, der ohne den für einige ohnehin nervtötenden Beigeschmack von zur Schau gestellter Kunst zur Verfügung stand. Pun probably intended. Die Konstruktion dieses diskursiven sozialen Raums ist keine bloße Trotzaktion, sondern hatte auch für die Studierenden viel mit Verzicht zu tun, wie Luisa Hohlfeld vom Stura der HGB erklärt.
Dieses gemeinsame Opfer, was man bringt, oder dieser gemeinsame Verzicht, den man bringt, ist eben eine solidarische Kraft, die eben auch die Kraft hinter diesem Protest ist. Und es ist ja auch ein starkes Bild, dass alle sozusagen auf ihren persönlichen Vorteil verzichten, hier auszustellen und eventuell Galeristen für sich zu gewinnen und stattdessen sich eben auf dieses Bild irgendwie einigen können, weil alle anerkennen, dass wir eben als Hochschule gemeinsam in dieser Situation stecken und diesen Prozess irgendwie durchbrechen müssen.
Mit ihrem Protest will die HGB nicht weiter die Mängel intern verschieben. Es geht um die Kommunikation mit einer politischen Öffentlichkeit. Die Flyer der HGB informieren über die Instrumente politischen Controllings, wie die von rational-logischen Zielvereinbarungen, die auf Leistung und Effizienz setzen und dabei an einem ursprünglich Humboldtschen Bildungsideal massiv vorbeischrauben. Dazu Luisa.
Eine Art von Controlling ist ja nötig. Also hier werden ja Steuergelder eingesetzt und das kann natürlich nicht einfach so rausgeschossen werden. Aber die Art und Weise, wie das passiert, ist halt modernisiert worden vor ein paar Jahren und ist jetzt eben dieses New Public Management, was auf sehr quantifizierten Kriterien basiert. Also es gibt eben eine bestimmte Anzahl an Studierenden, die hier immatrikuliert sein dürfen. Die Regelstudienzeit muss eingehalten werden. Es gibt dann so Tabellen, da steht dann, wir hätten 0% Wissen generiert im Zielvorgabenzeitraum. Was natürlich auch in dem Sinne stimmt, wenn man sagt, okay, es geht hier um messbares Wissen, vielleicht sowas wie Dissertationen oder sowas, was es an unserer Hochschule ja eigentlich gar nicht geben kann. Und ich finde, an der Zahl wird einfach gut deutlich, dass ganz offensichtlich diese Kriterien das, was hier passiert, nicht fassen können und dass die deshalb auch nicht dazu geeignet sind, uns zu bewerten und in dem Fall dann zu bestrafen. Nämlich, wenn man diese Ziele nicht einhält, dann gibt es halt Kürzungen für die Hochschule.
Die generell unzureichende Grundfinanzierung plus die Unkalkulierbarkeit der Mittel, die durch Sonderzuweisungen wie solche Zielvereinbarungen entsteht, münden in unbesetzte Stellen und Überlastung der vorhandenen Mitarbeiterinnen, die neben der täglichen Zeit und Kraft für die Lehre zusätzliche Berichtspflichten wie Qualitäts- oder Risikomanagement zu leisten haben. Auch die Raumsituation stellt ein Problem dar. Ein Mangel an ausreichend Raum für den Bedarf der Studierenden führt dazu, dass viele Studierende Atelierräume innerhalb Leipzigs aus privater Tasche finanzieren müssen. Einkommensschwächere Studierende sind dadurch doppelt belastet, müssen Nebenjobs annehmen und überschreiten damit nicht selten die Regelstudienzeit. An die Stelle künstlerischen Arbeitens und Lernens tritt also die Sorge um die finanzielle Existenz. Dieses Problem betrifft die allgemeine Autonomie der Hochschulen. Der Leitwechsel vom Humboldtschen Universitätsideal hin zu einer marktorientierten unternehmerischen Hochschule lässt aus Universitäten regelrechte Wissensbetriebe werden, die sich wie international agierende Unternehmen verhalten. Die Schlagworte hier sind Effizienz, Konkurrenz und Wettbewerbsfähigkeit. Regelstudienzeiten werden verkürzt, Maßnahmen wie die Aufteilung Bachelor- und Masterprogramme rationalisieren den Erkenntnisgewinn und brechen ihn runter auf erbrachte Studienleistungen und Scheine. Die gleichzeitige Limitierung von Jobangeboten in vielen Berufen, die einen Studienabschluss voraussetzen, steigert den individuellen Druck, sich mit einer rationalisierten Bildungserfahrung des universitären Kontextes irgendwie halt durchzumogeln. Der Wettbewerb ist nicht nur unter den Studierenden enorm, sondern auch unter den Hochschulen selbst. Heutzutage wird ein großer Teil der finanziellen Fördermittel durch Wettbewerbe wie die Exzellenzinitiative vergeben. Die Idee, dass mehr Wettbewerb bessere Ergebnisse und eine höhere Effizienz erzeuge, stammt dabei aus der Wirtschaftswissenschaft. Mehr Wettbewerb bedeutet gleich höheres Gemeinwohl und weniger Staat gleich höhere Effizienz. Und deshalb soll auch im Hochschulwesen Wettbewerb herrschen. Universitäten sollen um Studierende, um Forschungsgelder und um gute Positionen in Rankings konkurrieren. Die Anfänge solcher Ideen finden sich bereits in den 80er Jahren, als der Neoliberalismus in Gestalt der Reaganomics, des Thatcherismus und der Kohlschen geistig-moralischen Wende die politische Bühne betrat.
Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money.
Die Grundannahme des Neoliberalismus lautet, die Verantwortung über sein Schicksal liegt beim Einzelnen. Soziale Ungleichheiten sind auf individuelle Entscheidungen zurückzuführen und sind nicht Auswüchse des vermeintlich fairen Wettbewerbs. Den Preis für die angepriesene angebliche Autonomie vom Staat ist die Unterwerfung unter die anonymen Gesetze des Marktes. Das Bürgerrecht auf Bildung verkommt zum Investment des Einzelnen in die eigene Zukunft. Das kulturelle Kapital der Bildung, das wusste seinerzeit schon Pierre Bourdieu, ist abhängig vom ökonomischen Kapital, welches bestimmt, wie viel Zeit und Geld neben dem täglichen Bestreiten existenzieller Notwendigkeiten in die Bildung fließen können. Die öffentliche Bildung reproduziert damit Ungleichheiten. Kollektivismus schwindet, Humanismus gescheitert. Im Falle der HGB wäre es passend zu sagen, dass Kunst nicht mehr nur von Können, sondern vor allem vom Glück kommt, in die richtige finanzielle Lage geboren zu sein. Neofeudalismus incoming. Die HGB protestiert deshalb gegen diese Form der subjektlosen Machtdynamik. Gegen Ideen von Wachstum und Effizienz, Ökonomisierungsdruck und Profitgeilheit. Das sind hohe Ansprüche. Mit ihrem Protest tragen sie zur Bewusstwerdung der behaupteten Alternativlosigkeit dieser politischen Verhältnisse bei und zum Erkennen, dass die Grundfeste unserer Gesellschaft durchaus gestaltbar sind. Gestaltbar in einem solidarischen Miteinander, welches womöglich mehr denn je die Utopie und Kunst als Möglichkeit zum Denken einer anderen gesellschaftlichen Realität braucht.
Die Forderung ist sozusagen, einen Dialog mit der Politik zu führen, der aber auf Augenhöhe ist und der wirklich unsere Wünsche oder auch unser Wissen über unsere eigenen Prozesse auch berücksichtigt. Also es ist zum Beispiel so, dass wenn die Verhandlungen um die Zielvereinbarungen scheitern und das Ministerium kann ja festlegen, wann es die als gescheitert ansieht, dass die Hochschule dann zwangsverwaltet wird, also ihre Autonomie komplett verliert. Herr Capone hat ja mal gesagt, dass, ich weiß nicht genau, wie es geht, aber dass man mit einem netten Wort und einer Pistole in der Hand mehr erreicht als nur mit einem netten Wort. Und in so einer Situation befinden wir uns sehr oft als Hochschule, wenn wir mit der Politik verhandeln. Also es gibt da einfach eine Hierarchie, das ist ja auch in Ordnung, aber wir wollen halt auch gehört werden.